Hallo, ihr seid beim Podcast Zweimal ein Buch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen.
Und Andreas Heinecke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind Zweimal ein Buch und haben Lust auf Austausch mit euch.
Jetzt hatten wir doch eine kleine Sommerpause, ne?
Ja.
Ich meine, eigentlich angekündigt, weil du hast gesagt, du fährst nach Südtirol.
Richtig.
Und das hast du auch sogar gemacht, ne?
Ich hab's voll durchgezogen. Wir wollten unbedingt nach Südtirol, weil wir waren ja im Februar schon da zum Skilaufen. Noch mit einem sehr guten Freund von mir. Da haben wir dann mal die Städte Brixen und Bozen besucht, für ein paar Stunden jeweils. Mhm. Und waren total angetan und haben spontan gesagt, hier kommen wir im Herbst noch mal her.
Und das nächste Versprechen war,
ja,
dass du dich mit Büchern beschäftigen möchtest, die da spielen. Weil wir haben über das Thema Urlaubslektüre geredet.
Ja, richtig.
Und da habt ihr gesagt, ja, es gibt ja so Bücher, die liest man gut am Strand. Ja, wir haben uns ja gefragt, was soll das denn?
Genau. Und dann hast du auch gesagt, mittlerweile hat so jede Region hat so ihre Krimis und so weiter. Es gibt kaum noch eine Region, wo es nicht Bücher zu gibt.
Und dann hat mir ein Freund von uns, nämlich Michael Müller, der das gehört hat, hat mir Tipps geschickt. Und das habe ich dir dann die Sprachnachricht einfach weitergeleitet. Von dem habe ich schon einige Tipps immer bekommen und einige hier auch schon vorgestellt.
Mit den Tipps hatte ich mich auch befasst.
Ja.
Hatte das dann aber wieder so verworfen, habe dann selber nochmal weitergeforscht, weil ich hatte ja gesucht nach Büchern, die so im Hier und Jetzt spielen. Ich glaube, eins auf diesen Titel bin ich immer wieder gestoßen. Das war schon sehr historisch und ich habe dann tatsächlich im Grunde genommen drei Bücher gefunden. Das dritte habe ich jetzt nicht dabei, weil ich das nicht mehr geschafft habe zu lesen.
Ja.
Ich kann ja kurz sagen, wie es heißt. Südtirol zwischen Almen und Palmen. Kurzgeschichten, teilweise von namhaften Autoren auch. Das habe ich aber nicht mehr geschafft. Und stattdessen habe ich gelesen von Andreas Meyer den Roman Klausen, so heißt er.
Erschien im Surkamp Verlag.
Und das zweite Buch, was ich gelesen habe, war Das Fell des Bären.
Mhm. Du machst zwei Bücher heute.
Ja, wir müssen heute mal so ein bisschen damit brechen, dass wir sagen, wir geben nur Empfehlungen.
Okay.
Weil zu dem einen Buch bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Also ich würde es jetzt nicht direkt empfehlen wollen. Aber ich habe es jetzt trotzdem mal dabei, weil es eben wirklich richtig in der Region angesiedelt ist. Das Fell des Bären auch. Das ist allerdings so ein bisschen noch regionaler angesiedelt.
Ja.
Und das Buch Klausen ist halt so ein bisschen breiter aufgestellt, noch regionalmäßig. Aber hat mir halt nicht so gut gefallen. Also ich habe jetzt mit dabei nochmal Andreas Meyer, Klausen und Matteo Righetto, Das Fell des Bären.
Was machen wir denn jetzt? Müssen wir jetzt die Texte alle ändern? Wir empfehlen nur Bücher und verreißen keine? Oder wie weit soll das jetzt hier gehen mit dir?
Ja, Ausnahmen beschädigen die Regeln.
Okay.
Also aber sag mal kurz, was hast du denn überhaupt?
Ich habe mitgebracht von Georg M. Oswald In unseren Kreisen. Und guck mal das Cover an. Was siehst du?
Ein Pool sehe ich.
Ich glaube, es dürfte in diesem Jahr das dritte Buch sein, auf dem ein Swimmingpool vorne drauf ist.
Ach ja, stimmt.
Du hast nämlich vor einiger Zeit Daniel Glattauer vorgestellt.
Ja.
Da war ein Pool, der richtig eine Rolle gespielt hat.
Stimmt.
Ich habe in Buchläden gesehen, dass es sehr viele in diesem Sommer gibt, die einen Pool auf dem Cover haben.
Nicht das Meer, sondern ein Pool.
Ein Pool, ja. Dies hat auch einen Pool und das hat auch eine Bedeutung. Dieser Swimmingpool auf dem Cover kommt kein einziges Mal vor. Er spielt überhaupt keine Rolle. Er sagt etwas anderes.
Das ist ja Betrug an Leser.
Er sagt eher Reichtum.
Ach so, ja.
Das ist
ein Pool steht für Reichtum. Ja,
kann man so Reichtum sehen.
Ja. Also ich würde gerne mit dem Roman Andreas Meyer Klausen einsteigen. Also ich sag von vornherein klipp und klar, das ist ein Roman, den ich jetzt nicht so unbedingt empfehlen würde.
Ja.
Aber ich bin fast vom Glauben abgefallen, dass ich die erste Seite gelesen habe. Denn der Roman beginnt in einem Hotel, wo ich selber war. Und ach, in diesem komm. Jahr, im Februar. Wir waren ja in Feldhorns, notgedrungen. Feldhorns ist so auch schon im Einzugsbereich der Dolomiten. Also wenn du Skilaufen willst, dann übernachtest du nicht unbedingt da. Weil das ist ein bisschen weit weg noch von den Skigebieten. Gut, wir sind jetzt mit dem Auto immer so eine halbe Stunde gefahren. Das kann man machen, ist nicht besonders schön, aber das ging gerade noch. Wir mussten quasi dorthin fahren, aber alles andere war schon voll. Wir hatten uns ein bisschen zu spät entschieden. Und tatsächlich beginnt dieser Roman in diesem Hotel, in Feldhorns.
Das ist aber
beim Unterwirt. Also der Protagonist hat dort gegessen.
Ja.
Und das steht gleich auf der ersten Seite. Ich habe dann das Hotel, ich habe das angeschrieben. Ich habe gesagt, hier...
Wusstet ihr das?
Buch, genau. Wusstet ihr das, dass es einen Roman gibt, der Klausen heißt und dass der in eurem Hotel anfängt? Und dann hat mir dann eine Mitarbeiterin zurückgeschrieben, meinte, ja, der Seniorchef wusste das.
Ja.
Der war aber so semi-begeistert von dem Roman.
Kommt sein Hotel schlecht das, weg? Oder?
Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Aber der fand den Roman jetzt nicht so dolle. Also genauso wie ich eigentlich auch. Ich finde, dass der Roman hat... Eigentlich hat dieser Roman was. Ne? Der Roman thematisiert die Brenner-Autobahn. Mhm. Du musst dir vorstellen, das ist ja so eine Stelzen-Autobahn, die ja nach Italien so runterführt. Ja. Ne? Die kommt oben vom Brenner.
Ich bin in diesem Jahr auch drüber gefahren.
Du bist auch drüber gefahren.
Ja. Und da das gibt ist es ja, übrigens an der Grenze, im letzten Ort von Italien. Italien?
Ja, nee, das ist doch Italien, ja.
Da gibt es einen ganz kleinen Ort mit so Wurstbuden, also wo man so Spezialitäten kaufen kann.
Kannst du überall da.
Das war toll. Eine schöne Wildschweinsalami haben wir da
gekauft. Ja, zum Beispiel. Lecker. Solche Sachen. Wir haben Wildragout eingekauft auch.
Super.
Und dann auch Nudeln, die da in Südtirol gemacht werden. Ja, kannst du wirklich an vielen Orten, an vielen Stellen kann man das einkaufen. Ja, finde ich großartig. Ja. Na, auf jeden Fall, die Brenner-Autobahn führt da ja so, ist ja ein unfassbares Bauwerk, finde ich. Aber so, wenn man das nochmal sieht, wie die so gebaut ist, ne, immer auf diesen Betonstelzen, teilweise weit
oben. Ein Wahnsinnswerk,
Wahnsinn. Definitiv. Dass die überhaupt noch heil ist, wundert mich ja. Bei dem Verkehr, komischerweise ist die Köbernbrücke...
Aber die Verkehrsnachrichten kommt sie immer vor.
Ja, aber die Köbernbrücke hat Betonkrebs,
habe ich noch in Hamburg, gesehen. Ja.
Wieso?
Das ist aber auch traurig.
Wieso soll die abgerissen werden und der Brenner nicht? Da stimmt doch was nicht. Irgendwas finde
ich ein Kind war, ne? Wir sind ja beide Hamburger. Als ich ein Kind war, so alt bin ich schon, stell dir das mal vor, da war der erste Tag der Köbernbrücke, da durfte man da zu Fuß rübergehen.
Ja, ja.
Und das habe ich gemacht damals mit meiner Oma.
Ehrlich?
Ja. So lange, und jetzt ist das Ding kaputt.
Wir sind zu aber Fuß durch den Elbtunnel gelaufen. Der wurde, glaube ich, kurz danach.
Ja, genau.
Ne?
Genau.
Ja, das erinnere ich auch noch. Auf jeden Fall gut. Ja, also zum Thema jetzt nochmal. Also eigentlich hat dieses Buch Klausen ein schönes Thema, nämlich diese Brenner-Autobahn. Die führt ja wirklich so oberhalb von Klausen. Wenn du in so einer Gasse stehst, dann siehst du im Hintergrund oben die LKW über diese Brenner-Autobahn fahren. Also sehr dicht, das ist sehr dicht dran. Mhm. Und das ist eigentlich ein schönes Thema, weil der Autor beschäftigt sich dann auch mit so einer Gruppe, die besorgt sich so Messinstrumente, um jetzt die Lärmemissionen zu messen. Mhm. Und die klingeln dann auch nachts bei den Leuten, um halt sich ins Schlafzimmer zu stellen. Mensch, wie laut ist denn das wirklich? Und so weiter.
Ja.
Aber das Problem ist, die messen das dann, aber die Geschichte geht nicht weiter. Also du erfährst jetzt nicht, okay, wie laut ist es denn jetzt? Was messen die denn nun? Mhm. Also das verreckt irgendwie, so wie so vieles andere in dem Buch auch. Da wird noch einer zusammengeschlagen. Es kommt aber nicht, also ne, der da gemessen hat, da taucht plötzlich so eine randalierende Gruppe auf. Ist irgendwie auch, das ist irgendwie teilweise auch ganz, ganz witzig zu lesen, weil die dann immer so laut reden, denn die eigentlich ja messen wollen. Also ja, ihr dürft jetzt nicht laut reden, weil man hört ja, das schlägt ja aus und das wollen wir ja nicht. Und ganz, also ein bisschen absurd. Ja. Hat mich teilweise daran erinnert, wenn wir irgendwie unterwegs sind und drehen und dann kommen ja immer manchmal auch so Leute und verwickeln dich in so ein Gespräch.
So schöne Geschichte. Ja,
oh,
sensationell. Wollen wir eins mal zum Besten geben?
Ja, mach mal.
Also einmal kam jemand tatsächlich, stand neben dem Kameramann, der eine Kamera auf der Schulter, und er sagt ein Mann zu mir, für wen schreiben Sie denn? Und der Kameramann hat langsam seine Kamera von der Schulter genommen und hat gesagt, sieht das hier aus wie ein Kugelschreiber?
Ich kann mich noch an eine Geschichte erinnern. Ich glaube, die ist aber nur witzig, wenn man wirklich dabei gewesen ist. Weil die irgendwie, die hatte so ein bisschen was von der Flensburg-Werbung. Das war eine meiner ersten Drehs. Wir waren irgendwo in der Pampa. Mhm. Ich glaube, wir haben so Vögel irgendwie. Es ging so um Vögel, die wir gedreht haben. Und wir standen da so an so einem einsamen Weg, der so durch die Felder führte und haben so gedreht. Und dann sahst du schon, wie das bei uns halt so ist, von ganz weit entfernt, so ein Rettungswagen irgendwie, so ein Kombi irgendwie so. Und der Typ hielt dann so direkt bei uns an, guckte aber immer weiter nach vorne so. Und dann ging die Scheibe automatisch runter. Ja moin, wofür dreht ihr denn hier? Aber guckte immer weiter nach vorne. Der guckte uns gar nicht an. Dann waren wir so, ja, wir drehen hier, ich weiß nicht mehr, um welche Vögel das ging und so. Und er guckt nach vorne. Ja, wann kommt das denn? Ja, heute Abend, heute Abend 19:30 im Schleswig-Holstein Magazin. Jo, alles klar, dann geh. Und fährt weiter.
Hat nicht einmal zu euch geguckt.
Nee.
Kennst du die drei Lügen eines Kameramanns?
Nee, kenn ich nicht.
Nein, wir wollen keinen Kaffee, dauert nicht lange. Und natürlich bekommen sie eine DVD. Finde ich auch schön.
Ja, ja, aber wir weichen ab.
Wir weichen sehr ab gerade.
So, also die messen da und dann kommt halt so eine Gruppe Randalierer. Also
die messen die Lautstärke am Brenner.
Die messen die Lautstärke am Brenner, also vom Ort aus. Und die wollen ja wissen, wie laut ist das hier in Klausen. Und dann kommt halt so eine Gruppe, die macht da Randale und die schlagen dann auch so einen der Leute da nieder, die da halt messen. Mit so einer Holzlatte irgendwie. Mhm. Und das ist so ein Pakistaner irgendwie, so pakistanischen Aussehens. Ja, es geht also auch um teilweise auch um Migranten, die da sind. Die meistens Pakistaner arbeiten meistens auf Baustellen, wird da so thematisiert. Ja, aber es wird dann wieder nicht aufgeklärt. Ja, wer war denn das jetzt und warum? Mhm. Genauso auch ein anderes Beispiel.
Aber worum geht's denn dann? Also um dieses Messen an dem Brenner?
Ja, es geht um Lokalpolitik. Es geht so um so eine, geht auch so um so einen zwielichtigen Typen, so einen Protagonisten. Das ist der da im Hotel ist.
Ja.
Und das ist so einer, der war eine Zeit lang in Berlin, kommt jetzt wieder zurück da in seine Region. Das ist auch einer aus diesem Eisacktal. Das ist ja der Fluss, der da auch so durchfließt. Mhm. Habe ich gelernt in dem Buch. Fand ich auch ganz schön, das vorher mal zu wissen.
Diesen Fluss, den kennt man.
Ja,
den
kennt man. Ja, klar.
Der ist da ja immer.
Ja, ja, Eisacktal ist also halt die Region um Brixen rum. Also ja, wahnsinniges Einzugsgebiet. Mhm. Und das, finde ich, ist dann auch so ein bisschen so der Vorteil, wenn man mal so ein, bevor man irgendwo hinfährt, da schon mal was drüber gelesen hat, da weiß man, aha, genau, das ist dann das Eisacktal. Mhm. Das ist so, da gehört
so Brixen so zu. Total, das ist super.
Und das ist halt tatsächlich, als wir ankamen, da ist ein reißender Fluss. Also ich habe dann immer so gedacht, Mensch, wenn es hier mal eine Woche durchregnet und dieser Fluss über seine Ufer tritt, das muss doch eine Katastrophe sein. Und naja, auf jeden Fall geht es viel um Lokalpolitik. Wie gesagt, es geht um die Brennerautobahn, es geht um einen Protagonisten, der ist so ein bisschen undurchsichtig, an dem wird die Geschichte so erzählt und du fragst dich auch die ganze Zeit, wieso jetzt der? Mhm. Also erstens mal, findest du den Typen unsympathisch? Ist ja nicht schlimm, wenn es um einen Protagonisten geht, den ich als Leser jetzt nicht unbedingt sympathisch finde.
Ja.
Aber boah, es war auch so mühsam. Es war so mühsam zu lesen, weil die einen sagen über den dies, die anderen sagen das, die einen sagen so, die anderen sagen so. Und die ganze Geschichte wird aus der Perspektive erzählt, eines von jemandem, der so irgendwie die Draufsicht hat auf alles das.
Ja.
Ne? Also der auch immer so alle Meinungen kennt. Und alle Meinungen werden dann aber auch so wiedergespiegelt. Das macht es so wahnsinnig mühsam. Mhm. Also ich bin oft wirklich todmüde geworden beim Lesen. Obwohl eigentlich passiert da auch einiges und du lernst auch vieles kennen, aber in dem Buch steht zum Beispiel auch, dass die Klausener, wenn die jetzt irgendwie auf die Autobahn wollen, dass die nie die nächste Auffahrt nehmen, um ja nicht obenrum, um über Klausen an Klausen vorbeizufahren oder so, weil sie auch nicht dafür verantwortlich sein, für den Namen verantwortlich sein wollen. Und das habe ich tatsächlich nachgefragt. Ich habe eine Mail geschrieben an diverse Institutionen, unter anderem auch an den Kulturgüterverein von Klausen, so heißt er. Und da sagte man mir, nee, das stimmt so nicht. Also eine Ausfahrt weiterzunehmen, das würde keinen Sinn machen, weil das ist entweder schon richtig dicht dran an Bozen oder die andere Richtung auch zu weit weg. Also das würde sie jetzt mal nicht so bestätigen wollen.
Ja, ja.
Das war, um es mal zu nennen, Astrid Gamper vom Vorstand Kulturgüterverein Klausen.
Ach, okay.
Die hatte nämlich extra noch, ich meine, das Buch ist ja vor 20 Jahren erschienen. Und die hatte extra noch, weil ich wollte auch wissen, Mensch, sag mal, da ist jetzt ein Roman erschienen über Klausen und Brixen. Also er spielt hauptsächlich in Klausen und in Brixen. Wie ist denn der so wahrgenommen worden eigentlich damals so? Und ich wusste schon so, oh, 20 Jahre her, das kriegt man wahrscheinlich nicht mehr so ganz zusammen. Sie hatte dann extra noch bei der Bürgermeisterin nachgefragt, die war damals auch, also die damals Bürgermeisterin war, 20 Jahre her, die bei der Buchpräsentation auch war. Sie konnte mir aber trotz ihrer eigenen Recherchen jetzt nicht wirklich genau sagen, ja, ob die Südtiroler, wie die den Roman fanden oder wie allgemein so die Kultur Szene jetzt diesen Roman aufgenommen hat. Das konnte man mir jetzt leider nicht so wirklich sagen. Was ich aber sagen kann, ich habe ja auch nachgeguckt, wie der so aufgenommen wurde bei den Rezensenten. Er kam überwiegend gut weg, also er ist sehr gut besprochen worden. Mhm. Es gab eine negative Kritik in der Süddeutschen Zeitung, die fand ihn das nicht so, war jetzt nicht so begeistert, wie ich eigentlich auch. Aber um es fairerweise zu sagen, Viele Rezensenten fanden den Roman, fanden ihn gut, fanden die Geschichte gut, okay, toll erzählt und so. Ich fand's mühsam. Ich fand's echt mühsam. Ich finde, er hätte es für mich, um das Buch wirklich mit Haut und Haaren zu empfehlen, ja, hätte er es irgendwie straighter erzählen müssen. Ja. Auch mal so ein paar Sachen auch mal aufklären, warum wurde der zusammengeschlagen. Zweiter wurde auch nochmal zusammengeprügelt, warum das und wer steckt dahinter. Mhm. Aber ja,
okay,
wurde leider nicht geklärt.
Okay.
Und jetzt möchte ich auch schon schließen mit Klausen.
Gut.
Ich habe nämlich einen viel schöneren Südtirol-Roman mitgebracht und darüber können wir ja gleich reden.
Darüber sprechen wir gleich. Ich mache meins zwischendurch, dann haben wir einen schönen Wechsel hier.
Ja.
Georg M. Oswald, ein Anwalt aus München, der sich vor einigen Jahren aus seinem Job als Anwalt zurückgezogen hat, als Lektor für den Hansa Verlag unter anderem arbeitet und selbst Romane schreibt.
Das war ein Quereinsteiger.
Das ist ein Quereinsteiger, ja. Ich mag den sehr. Ich habe vor, ich glaube, 2 Jahren etwa, ja, ein paar Jahre machen wir den Podcast ja schon, schon mal das Buch Vorleben hier vorgestellt.
Stimmt, ja.
Und ich habe gerade mal reingeguckt ins Buch, um zu gucken, von wann war denn das eigentlich? Und das steht hier aber ehrlich gesagt nicht drin. Ich würde mal sagen, es ist 2-3 Jahre her. Also das ist jetzt das Nachfolgebuch, was ich von ihm gelesen habe. Und was ich, was mir wieder so in Erinnerung gekommen ist, ist, dass der total toll über soziale Verhältnisse und Missverhältnisse zwischen den Menschen schreiben kann.
Ja.
Das macht er wirklich gut. Das ist teilweise skurril, aber das ist auch teilweise tief psychologisch. Und hier ist das eigentlich auch so. Das ist so ein Buch, was mich von Anfang an wirklich gepackt hat. Und ich erzähle auch gleich nochmal ein bisschen, wo es dann komisch wird, das Buch.
Ja.
Es fängt nämlich so ganz anders an, als es dann eigentlich weitergeht. Es geht um eine Tante Rose. Ihr Mann ist vor ein paar Jahren verstorben. Es wird erzählt, dass sie immer noch Kontakt zu diesem Mann hat und immer noch mit ihm spricht. Sie hat auch so eine Konstruktion in ihrem Wohnzimmer, wo sie sich dann immer so reinlegt und mit ihm spricht.
Sie versucht Kontakt mit ihm jenseits.
Ja, genau, genau. Und sie hat immer ein Gespräch mit ihm. Irgendwann hört dies auf. Sie hat keinen Kontakt mehr zu ihm. Ruft ihre beste Freundin an, fährt mit ihrer besten Freundin in die Schweiz.
Ja.
Und lässt sich töten. Also trinkt ein Wasser mit ein paar Pillen und stirbt.
Ach krass.
Ich habe immer überlegt, ob ich da jetzt ein bisschen was draus vorlese, weil das wahnsinnig gut geschrieben ist. Und zwar alles aus so einer Selbstverständlichkeit heraus. Also es ist gar nicht tragisch, es ist gar nicht besonders schlimm. Sie hat diese Entscheidung getroffen und sie trifft dann auch noch eine Ärztin, die sagt, sie können sich das nochmal überlegen, sind Sie sicher in Ihrer Entscheidung? Und dann sagt sie, nee, vom Tod hat jeder Angst, aber meine Entscheidung steht. Ja. Ich gehe jetzt dahin, wo mein Mann ist. Und dann macht sie noch ein Abschiedsfoto mit ihrer besten Freundin und dann trinkt sie das und dann stirbt sie.
Krass.
Und du stellst dir so, okay, wie geht das, was soll das jetzt? Und weil sie ja tot ist, ich meine, man denkt ja, das ist die Hauptperson.
Genau, man hat sie gerade so an die gewöhnt.
Man hat sie gerade so kennengelernt
ja.
Und dann ist sie tot. Das fand ich irgendwie schon mal spannend. Und dann geht es völlig anders weiter. Dann gibt es nämlich eine sogenannte Tatjana, eine Tatjana Sandmann. Und Tatjana Sandmann ist eine Erbin, weil die Rose, Tante Rose, ein Riesenvermögen hinterlässt.
Ja.
Sie hat ein Haus, das ist 2,5 Millionen Euro wert, steht im Raum München irgendwo.
Ja.
Jo, genau. Hat auch nochmal das gleiche Geld hinterlassen. Und hat nochmal das gleiche Geld hinterlassen, damit sie keine Erbschaftssteuer zahlen muss, sondern dass sie das Haus so übernehmen kann. Und sie hatte eigentlich die letzten Jahre gar keinen Kontakt mehr zu der Tante. Die Tante hat ihr das irgendwann mal gesagt. Aber die Anwältin öffnet ihr das alles. Ja, jetzt ist es dazu gekommen. Sie hat sich getötet und jetzt bekommen sie dieses Haus. Und sie ist relativ verwundert. Sie ist dort mit ihrem Mann, Nikolai. Und Nikolai beobachtet das und in dem Moment wechselt auch ein bisschen die Perspektive, weil dann wird die Geschichte aus der Sicht dieses Mannes erzählt. Es geht um das Erbe. Es ist eigentlich ein Erbschaftsroman sozusagen.
Ja.
Und der Nikolai sitzt daneben und findet das erstmal so ein bisschen komisch alles, weil er von dieser Tante Rose auch noch nie viel gehört hat. Und dann treten sie dieses Erbe natürlich an, weil sie hat immer nichts dabei zu verlieren. Und da muss man erst mal so ein bisschen verstehen, wie die so leben. Die beiden haben eine Tochter, Marie, die ist so 9 Jahre alt, 10 Jahre alt. Geht darum, dass sie jetzt aufs Gymnasium soll. hat Schwierigkeiten mit der Schule, soll nicht aufs Gymnasium, du erfährst, dass die Tatjana irgendwie Stress mit der Lehrerin hat und sich mit ihr auseinandergesetzt hat und die aber so sich auch nicht bestechen lassen will. Sie versucht halt alles, dass ihr Kind aufs Gymnasium
geht. Ja, es ist ganz schlimm für Eltern auch. Furchtbar. Wenn ihnen gesagt wird, ihr Kind kann nicht aufs Gymnasium.
Ist leider zu dumm. Nein. Nein, die sagen natürlich beide, dass das Kind auch ohne Abi glücklich sein kann.
Ja.
So, ne? Und man muss ein bisschen verstehen. Also die wohnt in so einer Altbauwohnung in einem schönen Viertel in München. Sind da, achten so ein bisschen drauf, was sie kaufen im Supermarkt, fahren lieber kein Auto oder nur aber ganz selten mal, haben so einen alten Diesel da stehen, aber man bewegt sich ja lieber mit E-Bikes da vorne. Also sie sind eigentlich so ein bisschen eine moderne Familie, die über ihren CO2-Fußabdruck nachdenkt und die so ein bisschen so in der Mitte angekommen sind. Die haben da Freunde, die haben da Nachbarn und irgendwie kommen halt diese Nachbarn zu denen zum Essen. Und die erzählen diesen Nachbarn, dass sie dieses Haus, dass sie dieses ganze Geld geerbt haben. Und es ist klar in diesem Moment,
sind die bescheuert,
dass sie das letzte Mal diese Leute treffen. Weil die genau wissen, ja, dann zieht ihr ja weg. Und da haben sie auch gar keinen Kontakt mehr. Es ist auch das letzte Abendessen. Und es ist, nachdem sie es erzählt haben, auch relativ schnell vorbei. So, du merkst so, ja, dann müssen sie halt auch gehen. Und dann ist das so zu Ende.
Ja.
Und dann geht es darum, dass sie in dieses Villenviertel ziehen. Das Philosophenviertel wird das genannt.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es das wirklich gibt. Das habe ich nicht gegoogelt, habe ich nicht geguckt. Und da ziehen sie dann ein in diese Mega-Villa. Der Nikolai ist vom Beruf Schriftsteller, Minimum erfolgreich. Also verkauft irgendwie so seine Bücher und so, kann eigentlich nicht davon leben. Die Tatjana ist so Kuratorin in so einem Museum und eigentlich leben die so von der Kohle von ihr.
Ja.
Aber plötzlich sind sie ja reich. Und das verändert alles.
Ja.
Das kannst du dir ja denken. Und das Interessante ist, dass die Tatjana alles dafür gibt, ein Teil dieser elitären Gesellschaft da in diesem Viertel zu werden.
Ja.
Und sie fallen ja schon deshalb auf, weil sie mit so einem alten Golf Diesel da, mit so einem Passat oder was ankommen.
Ja.
Und die natürlich alle so E-SUVs haben. So. Und natürlich nur so fette Kisten und so. Und, also es ist halt die totale Oberschicht. Und die sagen sich halt, also die Tatjana lebt sich auch relativ schnell ein und sie tut alles dafür, dass die...
Um dazu zu gehören,
ganz genau so. Weil der Nikolai damit gar nichts anfangen kann. Im Grunde war der vorher total glücklich. In dieser Altbauwohnung mit seinen Freunden, mit den Nachbarn, der hat ein gutes Leben geführt. Und plötzlich fühlt er sich dann auch so unter Druck gesetzt von diesen Leuten. Und er wundert sich auch, wie die Tatjana sich so langsam so verändert.
Ja.
Und anfängt sehr schnell anzunehmen, dass sie die ganze Kohle hat. Also geht zum Beispiel zur Schule. Diese Tochter, die soll auf ein privates Gymnasium gehen. Da gibt's aber eigentlich keine Plätze mehr. Und dann regelt die Tatjana das halt über Kohle, dass sie da hinkommt. Macht so eine Spende, eine großzügige an die Schule. Und dann müssen sie die natürlich nehmen. Die kommt sehr schnell an und der Nikolai sitzt dann immer in so einem riesigen Arbeitszimmer, wo immer der Mann von der Rose gesessen hat und kriegt nichts mehr hin. Also sein Papier ist immer leer und so. Und er geht dann irgendwann, will er sich so belohnen und sagt, boah, ich brauche jetzt mal hier eine Auszeit, obwohl er gar nichts geschrieben hat. Und er geht halt in den Garten und raucht eine Zigarette. Und er wird von so einem Nachbar entdeckt und nimmt Kontakt zu dem Nachbar auf, der ihn dann so beobachtet hat. Und dann fragt der Nikolai ihn auch so, was machen Sie denn beruflich? Und sagt er, ja, Sie sind ja sicher Schriftsteller, das erkennt er dann sofort. Und so. Der Nikolai ist nämlich eigentlich total so er selbst. Und
ja.
Und die Tatjana eben immer weniger. So. Und die leben sich dann da so langsam ein. Ich will jetzt auch gar nicht zu viel erzählen, aber es nimmt halt so seinen Lauf. Sie lernt immer weitere Leute kennen und die fragt sich die ganze Zeit in diesem Buch, wo soll das jetzt hinführen?
Ja.
Also du fragst dich die ganze Zeit, so dick ist das Buch ja auch nicht. Du denkst immer so, ja, jetzt muss ja mal irgendwie, worauf läuft das hin? Und das treibt dich halt immer weiter durch diese Seiten. Weil irgendwann tritt ein sehr komischer Typ auf, der sehr, sehr unfreundlich ist und da auch überhaupt nicht in diese Gesellschaft passt, der dann am Ende noch eine große Rolle spielt. Welche kann ich jetzt nicht sagen?
Ja.
Und die sind dann auf so einer Party auch eingeladen, da treffen sie diesen Typen und der verhält sich total merkwürdig und es kommt halt später etwas raus über dieses Haus. So. Und das ist eigentlich dann ein Dreh, den er macht, den ich überhaupt nicht verstanden habe erst. Also ich habe überhaupt nicht verstanden, warum macht er das? Normalerweise würde man jetzt konventionell denken, wie leben die sich jetzt weiter, weil der psychologisch auch wirklich gut ist. Wie leben die sich jetzt beide weiter auseinander?
Ja, genau.
Führt das jetzt zur Scheidung? Ja, verwahrlost der Nikolai vielleicht? Also es gäbe tausend Möglichkeiten.
Ja, klar.
Aber er nimmt einen vollkommen anderen Weg, schlägt da ein. Und es endet eigentlich mit einer, wo du dir am Kopf fast denkst, das gibt's doch nicht. Wie kann man so reagieren, wie das, das jetzt tun?
Also
wie
kann
das,
man die Geschichte dann, dahin führen?
Wie kann man die Geschichte dahin führen? Es wird am Ende fast so ein bisschen kriminalistisch auf eine Weise.
Ja, weil es geht immer irgendwie um das Haus.
Es geht plötzlich, durch diesen Typen auf dieser Party geht es plötzlich um das Haus. Und das kriegt plötzlich eine andere Bedeutung, was mit Judentum und so weiter zusammenhängt.
Irgendeiner hat da recherchiert.
Oder? Ja, genau. Es gibt halt eine Geschichte zu diesem Haus.
Ja.
Und die nimmt dann am Ende den Hauptteil ein. Und du merkst an einigen Stellen, dass der Georg M. Oswald eigentlich Anwalt ist, weil er so diese juristischen Feinheiten total rausarbeitet. Also allein schon dieses Gespräch, was auch zu lang ist, um es jetzt vorzulesen, bei dieser Anwältin, die den eröffnet, was sie alles geerbt haben. Der weiß genau über alle Tricks und so, wie so eine Erbschaft funktioniert.
Ja,
das erzählt der auch alles. Und damit sind die erstmal völlig überfordert. Und das ist auch wirklich interessant. Die sagen sich dann auch immer in dieser ganzen Zeit, so, jetzt sind wir angekommen, so in unserem neuen Zuhause. Du weißt aber, das ist überhaupt nicht wahr. Die reden sich das halt immer schön.
Ja.
Und der Nikolai versucht dann irgendwie immer mitzuspielen.
Also sie
und
haben
ich finde, dass das ein wahnsinnig guter Plot sein
ja, total, könnte. Total. Zumal sie erben ein belastetes Haus quasi.
Ja, was sie nicht wissen.
Ja, ja, klar.
Was sie erst so mit der Zeit rausfinden.
Ja. Ne, dann der Sprung ins nächsthöhere Milieu, was mit den beiden nichts Gutes macht.
Genau.
Und dann auch die Geschichte von diesem Haus noch oben drauf.
Von diesem Haus noch oben drauf. Mhm. Was dann so die letzten 20, 30 Seiten einnimmt und wo das einen völlig neuen Dreh nochmal bekommt, diese Geschichte. Ich habe das wirklich wahnsinnig gern gelesen. Ich war vollkommen begeistert.
Ja, klingt mega interessant auf jeden Fall.
Ja, und meine Frau hat es auch gelesen. Die hat es sogar zuerst gelesen und ich fragte sie dann so in der Mitte des Buchs, ja, wie gefällt es dir denn so? Und dann weiß ich weiß nicht, worauf das hinauslaufen soll.
Ja.
Und das ging mir genauso, das kann ich total verstehen.
Ja.
Und es ist aber, der kann wahnsinnig gut schreiben. Ich mag den Stil von dem wahnsinnig gern und ich kann das nur empfehlen. Ich habe es mit Begeisterung gelesen.
Wo
ich habe auch darüber Rezensionen gelesen.
Ja, ja.
Die FAZ hat es total verrissen und die Süddeutsche sieht es so wie ich. Die FAZ fand das zu, die Leute waren zu Stereotyp.
Du hast da aber zwei Posts hier reingeklebt. Willst du nicht doch mal was vorlesen?
Diese eine Stelle kann ich noch mal. Also, die sind bei dieser Anwältin, von der ich erzähle. Und das ist ganz schön.
Und erben gerade.
Und sie erben gerade, genau. Ja. Um es ganz konkret zu sagen, das Haus ist nach Einschätzung eines vom Nachlassgericht beauftragten Sachverständigen 2,5 Millionen Euro wert. Das Geldvermögen, das ihre Tante Rose hinterlassen hat, entspricht etwa noch einmal diesem Betrag. Wäre die Geldsumme geringer gewesen, hätte es keine Möglichkeit für sie gegeben, das Haus zu halten, es sei denn, sie würden bereits über ein ähnlich großes Vermögen verfügen. Frau Dr. von Drach, das ist die Anwältin, sah Tatjana neugierig an und warf der Vollständigkeit halber auch Nikolai einen schnellen Seitenblick zu. Von Nikolai kam gar keine Reaktion. Tatjana verneinte mit dem Nachdruck, mit dem man einen vollkommen aus der Luft gegriffenen Verdacht verneint. Meinen Überlegungen liegt dieser Annahme auch zugrunde, Frau Dr. von Drach fort. Für Nichten und Neffen beträgt der Erbschaftssteuerfreibetrag 20.000 Euro und der Erbschaftssteuersatz 30%. Hätten sie nur das Haus geerbt, hätte die Erbschaftssteuer für sie ein bisschen weniger als 750.000 Euro betragen. Um sie bezahlen zu können, hätten sie das Haus verkaufen müssen. Mit zunehmender Begeisterung erörterte sie die Konsequenzen. Lassen Sie mich noch ein bisschen näher ins Detail gehen. Selbst ein zusätzlich zum Haus ererbtes Barvermögen von 1 Million Euro hätte ihr Problem nicht gelöst, denn dann wären die anfallenden Erbschaftssteuern noch immer um 44.000 Euro höher gewesen als das ihnen zur Verfügung stehende Geld auf dem Konto. Und selbst diese 44.000 Euro hätten ihre aktuellen Kapazitäten vermutlich überstiegen. Auch in diesem Fall hätten sie also das Haus verkaufen müssen. Auch wenn Nikolai ihre Mutmaßung über ihre finanziellen Verhältnisse nicht mochte, musste er einräumen, dass sie zutrafen. Die Summen, die sie nannte, kamen ihm geradezu monströs vor. Es waren Zeitungssummen, Nachrichtensummen, Summen aus Geschichten über Leute, die wegen ihres Geldes buchstäblich in anderen Sphären lebten als sie. Sie sich vorzustellen, war dennoch keineswegs unmöglich. Vorzustellen, sie hätten sie nun zur freien Verfügung schon. Doch noch während Frau Dr. von Drach weitere vergleichsweise nachgängige Details erklärte, begann Nikolais Fantasie zu wandern. Konkret hatte er noch gar nichts vor Augen, aber so eine Ahnung davon, sie könnten plötzlich reich sein. Dann kam Frau Dr. Drach zu ihrem Resümee. Rose hat ihnen also nicht nur das Haus hinterlassen, sondern einen, die Wertung sei mir in dieser Stelle erlaubt, ziemlich enormen Geldbetrag. Es wird ausreichen, die Steuern zu bezahlen, das Haus herzurichten, wie immer. Sie wollen ein äußerst angenehmes Leben führen. Nikolai sprach diese Worte im Geiste nach. Ein äußerst angenehmes Leben.
Aber ist schon krass, ne? Wenn du jetzt so ein Haus erbst, unverhofft.
Es verändert ja dein.
Und du hättest diese Barsumme nicht, dann musst du, um die Erbschaftssteuer zu bezahlen, das Haus verkaufen. Bist gezwungen, das Haus zu verkaufen.
Deswegen,
schon bitter irgendwie.
Deswegen vererben ja ganz viele Menschen oder vermachen das Haus dann schon den Kindern oder so, damit die dieses Problem später nicht haben.
Ja.
So ein Haus zu erben bringt dir gar nichts. Und das stimmt, der ist ja Anwalt, der kennt sich mit Erbschaftssteuer total gut aus. Das merkt man ja auch.
Ja. Das ist schon, finde ich schon heftig.
Ein äußerst angenehmes Leben. Ist im Piper Verlag erschienen und kann ich nur empfehlen.
Georg M. Oswald.
Ja. Lektor. Finde ich interessant. Ja, und hier steht auch, von der Süddeutschen haben Sie was zitiert, Oswalds Stärke liegt darin, dass er das gesellschaftliche Milieu seiner Figuren sehr gut kennt. Und ich habe ein kurzes Interview mit ihm auch gehört, wo er sich wahnsinnig eingehend mit diesem Ehepaar beschäftigt hat und sich alle möglichen Szenarien ausgemalt hat, wie würden die in welcher Situation reagieren.
Ja.
Und das merkt man auch, das ist durchdacht. Ja, dann würde ich sagen, dann gibt es hier ein zweites Buch von dir.
Dann mal zu meinem Südtirol-Roman, den ich jetzt wirklich empfehlen möchte.
Sehr schön.
Auch schon etwas älter, nicht ganz so alt, also das ist Buch ist jetzt nicht 20 Jahre alt, ist aber auch schon etwas älter. Das Fell des Bären von Matteo Righetto.
Auf beiden Bildern sind ja Berge, Südtirol wahrscheinlich zu sehen.
Genau, genau. Das eine, also was ich jetzt habe, das Fell des Bären, das ist so rund um die Gegend von Cortina d'Ampezzo. Cortina d'Ampezzo ist ein sehr, sehr bekannter Skiort, weil dort auch schon ganz große Sportveranstaltungen stattgefunden haben, unter anderem auch Olympische Spiele, Weltmeisterschaften. Mhm. Hatte ich auch zuerst gedacht, eigentlich müsste man da mal hinfahren, war aber ein bisschen zu weit weg irgendwie, man hätte zu lange im Auto gesessen, deshalb haben wir das dann nicht gemacht.
Aber ich habe noch eine Frage zu deinem Urlaub, ne, und zu dieser Gegend.
Ja.
Findest du das eigentlich gut als Norddeutscher?
Ja.
Wenn du da so durchfährst, da sind so rechts und links so Steinwände. So. Also, dass du nur quasi nach oben gucken kannst, um zu sehen, wie das Wetter so ist. Und diese schroffen diese Wände so, der Nordalpen, der Südalpen.
Ich fand das jetzt nicht so schlimm.
Also Norditalien.
Ich fand das eher beeindruckend. Also ich finde es schlimmer zum Beispiel, ich war mal in Salzburg vor langer Zeit und die Stadt hört einfach an so einer Felswand auf. Das war jedenfalls so mein letzter Eindruck, den ich so im Kopf habe.
Ja.
Das fand ich viel schlimmer.
Ich war auch mal in Salzburg.
Ja.
Das ist eigentlich ganz schön.
Salzburg ist auch an sich ist auch eine schöne Stadt, aber die endet wirklich an so einer Felswand. Das war jedenfalls mein Gefühl. Vielleicht tue ich den Salzburgern damit jetzt Unrecht, aber das war so, das hatte ich so in Erinnerung. Und da ist es halt so, wenn du da so durchfährst, hast du das nicht, weil das Tal ist wirklich breit genug.
Ja.
Dein Blick ist, geht immer noch so relativ in die Weite. Es wird natürlich eng, wenn du, das haben wir auch gemacht, mit dem Auto so fährst und Richtung so Grödner Joch, da so, wo die Skiorte sind, so, da ist so Wolkenstein, St. Ulrich, St. Christina ist so auf der anderen Seite und davor sind auch noch so sehr bekannte Skiorte. Da wird es dann schon so ein bisschen enger und aber auch imposant. Also wenn du dir dann, da siehst du dann ja wirklich diese wahnsinnigen Felsen von diesen Dolomiten, die sind ja dafür bekannt, ne? Weiß ich, Skifahrer kennen das, Dolomiti Superski heißt das ja, das Gebiet, riesengroß. Mhm. Und dann gibt es eine Tour, die nennt sich Sella Ronda. Mhm. Da fährst du um diese gigantische, um so eine gigantische Felsformation, fährst du einmal rum, du machst eine Runde um diese Blöcke da und hast die also immer im Blick. Das ist wirklich ein faszinierender Anblick.
Ja.
Das ist schon. Es ist aber nicht so, dass du nur mitbekommst, wie das Wetter ist, weil du hochgucken musst. So ist es so.
Ja, ich heftig war da ist ja es auch immer zu. Ich mag das ja auch, aber für mich ist das so auf Dauer, glaube ich, nichts. Mir ist das zu. Ich brauche flaches Land. Ich bin.
Ja.
Bin kein Typ für die Berge.
Ja. Also.
Aber jetzt erzähl mal weiter. Ich habe dich auch rausgebracht.
Mir gefällt es wahnsinnig gut, weil auch die Städte wirklich echt sehenswert sind.
Sehr also, schön, ja.
Brixen ist wirklich eine sehr schöne alte Stadt mit diesen Gassen, viele Geschäfte, viele Restaurants. Jetzt bei dem Wetter draußen sitzen war angesagt. Das war einfach grandios. Bozen, ja. Genau das gleiche. Bozen hat mich total überrascht. Kannte ich bis vor wenigen Monaten nur von Autobahnschildern irgendwie. und dann sich da die Stadt mal anzugucken, wirklich auch super, großartig.
Toll, ja.
Naja, auf jeden Fall so. Das Fell des Bären von Matteo Righetto. Matteo Righetto kommt aus Padua, ist auch Dozent für Literatur, ist so, ja, Jahrgang 72 ist der. Und hat also diesen Roman geschrieben, ist eigentlich eine Vater- und Sohn-Geschichte in erster Linie. Geht so um den jungen Domenico Sief, also ein ganz merkwürdiger italienischer Nachname, wie ich finde. Und seinen Vater Pietro, der Junge ist 12 Jahre alt. Und das spielt im Jahr 1963. Mhm. Dieser Domenico, dieser Junge, der 12-Jährige, das ist sehr gut in der Schule, hat eine rege Fantasie, schwärmt wie alle Jungen in dem Alter für eine Mitschülerin, natürlich die hübscheste in der ganzen Klasse und träumt so von Heldentaten. Also ist so einer, ja, der will in Wirklichkeit ein Held sein, der will natürlich diese Maria irgendwie beeindrucken.
Junge halt,
ja, genau. Also so ein typischer Junge halt ist so einer, der angelt auch viel, fängt so Forellen und lebt also da in dieser Bergidylle von in den Bergen von Cortina d'Ampezzo. Und lebt dort mit seinem Vater. Die Mutter Mutter Claudia ist vor 2 Jahren ist die bei einem Unfall gestorben. Das Problem ist, dass der Vater ist so ein sehr schweigsamer Typ und durch den Tod seiner Frau ist der noch schweigsamer geworden. Und und wenn es hart auf hart kommt, kriegt der Sohn auch schon mal eine Ohrfeige. So fängt das Buch auch an, dass der Sohn also über seine Wange so streicht und noch so den letzten Schlag des Vaters da so spürt. Und die beiden haben so ein ziemlich distanziertes Verhältnis zueinander. Und der Vater, Pietro, das ist ein Tischler von Beruf, der geht abends immer in die Kneipe seines Dorfes da und trinkt da Wein und ist aber so außen vor. Und jetzt ist eben halt die Situation, dass ein Bär da irgendwo in den Bergen da sein Unwesen treibt. Und das ist absolutes Nummer-1-Gespräch bei den Leuten, auch bei dem Domenico in der Klasse. Ein Monster, das die Umwelt terrorisiert. Und haben Sie schon gehört, also zur Lehrerin so, ne, der ist riesengroß und der soll Bienenstöcke da geraubt haben und hast du nicht gesehen. Also ein sagenumwobenes Tier. Wird auch nur El Diaol genannt, der Teufel, weil der soll halt riesengroß sein und wahnsinnig gefährlich. Das ist dann so, dass dieser Pietro, der sitzt dann halt wieder in einer Kneipe in seinem Ort und dann wird dann halt auch über diesen Bären gesprochen und sie diskutieren jetzt irgendwie, ja, der Bär muss irgendwie getötet werden. Ja, wer soll's denn machen? Und dann irgendwann, also in so einer stillen Sekunde, sagt Pietro, ich mache es. Alle drehten sich zu Pietro Sief um, der sich bis dahin herausgehalten und wie immer abseits der anderen schweigend vor seiner Rotweinflasche gesessen hatte. Die Männer blickten ihn ungläubig an. Einer begann zu lachen und steckte damit andere Gäste an. Immer mehr Stimmen wurden laut und nach ein paar Sekunden herrschte wieder allgemeines Geschnatter in der Wirtshausstube. Viele machten sich lustig über Pietro Sief und sein Angebot. Was wetten wir? Rief Pietro da mit entschlossener Miene. Er war aufgesprungen. »Lass es gut sein, Sief«, antwortete Krepatz und winkte ab. »Setz dich wieder und kümmere dich lieber um deinen Wein. Das hier ist eine ernste Angelegenheit.« Also da sieht man schon, welchen...
Er wird gar nicht ernst genommen.
Ja, genau, wie die mit ihm umgehen. Aber dieser Pietro lässt nicht locker und sag, also wie viel Geld bezahlt ihr mir denn, wenn ich das schaffe, wenn ich es schaffe, den Bären zur Strecke zu bringen. Wenn du Lust hast, dich umbringen zu lassen, nur zu, Sief, aber wer kümmert sich dann um deinen Sohn? Denkst du auch an den? Fragte der Metzger. Ich habe euch etwas gefragt, wiederholte Petro. Also er ließ nicht locker, bis dann irgendwann dieser Mario Krepatz, das ist der reichste Mann im Dorf, sagt, wenn du ihn umbringst, ihr seid meine Zeugen, also zu den anderen, dann zahle ich dir 1 Million Lire.
Oh.
Und ich wiederhole es nochmal, wenn es dir gelingt, diesen verdammten Bären zu erwischen, gebe ich dir 1 Million Lire. Dieses Angebot nimmt dieser Petro also an und verlässt also, ohne noch ein weiteres Wort zu sagen, diese Kneipe und geht also nach Hause. Und das ist, finde ich, also das muss man sich jetzt zusammenreimen. Wieso macht er das jetzt? Also was ist es jetzt, was ihn dazu reizt, zu sagen, ja. Ne, wenn ihr den Bären loswerden wollt, ich mach das.
Das wird nicht so ganz klar.
Also
Aufgabe im Leben suchen oder was?
Ja, sein, genau. Also ist ihm diese Anerkennung irgendwie wichtig? Du hast ja das Gefühl, der Mann wird ja auch so eingeführt, dass es ihm irgendwie gar nicht wichtig ist. Er geht da halt in die Kneipe, ja gut, sitzt er halt für sich, ist ihm auch wurscht.
Ja.
Na, Hauptsache, er kann da Wein trinken. Also sucht er die Anerkennung oder ist er hochverschuldet? Also braucht er dieses Geld? Warum macht er das? Mhm. Das wird dann im Laufe der Geschichte, wird das so ein bisschen klarer, weil, so erkläre ich mir das, er wittert da eine Chance mit relativ überschaubarem Risiko. Klar, er riskiert sein Leben, aber er hat Ahnung. Also er weiß, er kennt auch jemanden, der sich mit Bärenjagd auskennt.
Ja.
Das wird im Nachhinein dann deutlich. Und du verstehst eine weitere Sache nicht. Wieso nimmt er seinen Sohn mit? Wieso nimmt er einen 12-jährigen Jungen auf dieses gefährliche Abenteuer mit, wenn kurz vorher eine Adele eingeführt wird? Das ist so etwas wie eine Tante, die voll fit ist, wird auch da extra betont, die ist richtig fit mit ihren 76. Da könnte er den Sohn ja abliefern. Die kann sich ja um ihr, kann ja, sich ja um ja, den Sohn ja. kümmern. Er kann es ja alleine durchziehen.
Ja, ja.
Also es wird auch nicht klar, warum nimmt er jetzt seinen Sohn mit.
An der Stelle noch nicht oder generell?
Nee, generell irgendwie nicht. Also auch das muss man sich, finde ich, wieder so ein bisschen zusammenreimen. Das kann damit zu tun haben, dass sein Sohn das richtige Leben, die Berge kennenlernen soll.
Ja.
Oder vielleicht auch, naja, es ist Verstärkung irgendwie. Ne? Er ist nicht ganz alleine, weil sein Sohn kriegt auch ein Gewehr. Der hat zwei Gewehre. Der hat zwei Gewehre schon ganz, ganz lange versteckt, die ihm gehören. Die, eins davon oder beide wurden, glaube ich, im zweiten oder im ersten oder zweiten Weltkrieg auch verwendet, sind voll funktionsfähig. Und damit ziehen sie also los. Und jetzt gibt es so zwei ganz krasse Stellen, die will ich nochmal unbedingt vorlesen. Da geht es nämlich um den Bären und im Grunde genommen auch um ihre erste Begegnung mit diesem wilden Tier. Und das ist hier sehr, sehr krass beschrieben. Das will ich dir und den unseren Hörern jetzt mal nicht vorenthalten.
Kannst du ein bisschen mit so einem Andreas Killing-Ton sprechen?
den kenne ich gar nicht. Also ich kenne den Typen, aber ich weiß, wie spricht der nochmal?
Ja, der spricht immer so, hier kommt jetzt der Bär und ich bin ganz alleine hier. Normalerweise kann man so dicht an Bären gar nicht herangehen. Das ist eine äußerst gefährliche Situation.
Ja, es ist eine äußerst gefährliche Situation, denn sie stoßen jetzt auf erste Spuren, die El Diaol hinterlassen hat. El Diaol, das klingt wie so ein Fußballerspitzname.
Ja, oder? Stimmt. So ein Millionentransfer.
Von El Diaol. Von Sporting Lissabon zu Manchester City. Ich glaube, El Diaol ist hier herumgestreift, fuhr Petro fort, also der Vater. Ne? Woher weißt du das? Siehst du es nicht? Das Schöne an dieser Geschichte ist auch, dass Vater und Sohn sich dadurch auch annähern.
Ja, aber das ist doch der Grund. Das ist doch der Grund, warum er ihn mitnimmt
wahrscheinlich. Ja, ich weiß nicht, ob er sich seinem Sohn unbedingt annähern will. Fakt ist jedenfalls, es geht sehr, sehr schnell. Das ist auch so ein bisschen, was ich an dem Buch so ein bisschen seltsam finde. Da ist zuerst diese riesige Distanz zwischen Vater und Sohn und dann nimmt der Vater ihn mit und nähert sich dem Sohn auch gleich so an. Also sie fangen gleich sehr viel an zu reden, dass der Sohn auch so voll dankbar ist. Mensch, so viel haben wir ja auch noch nie in den letzten Jahren miteinander gesprochen. Und der Sohn ist voll glücklich. und der läuft sich zuerst auf ganz viele Blasen, weil sie wirklich einen sehr, sehr langen Marsch da angehen. Mhm. Und als der Sohn aufwacht, stellt er fest, hey, meine Füße sind ja verbunden worden und so. Also der Vater kümmert sich da sehr liebevoll dann auch um seinen Sohn. Wahrscheinlich nicht ohne Hintergedanken, weil er sieht in seinem Sohn natürlich eine wichtige Verstärkung.
Ja.
Aber er öffnet sich seinen Sohn auch sehr. Also der Sohn erfährt dann auch einiges über das Verhältnis zwischen seinem Vater und seiner Mutter und dass sie sich auch sehr geliebt haben und so weiter. Das erfährt er da alles. Aber wir sind jetzt bei den ersten Spuren des Bären, auf den die beiden jetzt stoßen. Woher weißt du, dass er hier in der Nähe war, fragt der Sohn jetzt. Also siehst du das denn nicht? Erst jetzt entdeckte Domenico, also der Sohn, dass zu den Füßen seines Vaters der halbe Kadaver eines einst stattlichen Hirsches lag. Offenbar war er auf Höhe des Hinterleibs entzweigerissen worden und hier direkt vor ihnen befand sich nicht nur der vordere Teil mit grausam zerfetzten und ausgeweiteten Bauch, während laut summende, dichte Schwärme von Schmeißfliegen aus dem Dunkel des Gerippes auf und wieder eintauchten. Breite, mächtige Krallen mussten den Hirschen das graue Fell vom Leib gezogen haben. Seine Augen waren im Ausdruck äußersten Entsetzens weit aufgerissen und von Ameisen und Fliegen bedeckt und seine trockene Zunge hing ihm aus dem Maul. Also du musst dir mal das Bild mal vor Augen führen, auf was die beiden da so stoßen. Nun weißt du es auch, sagte Pietro leise. Aber es war nicht nur dieser grauenhafte Anblick, der Domenico Schauer des Schreckens über den Rücken jagte. Es war auch dieser widerliche Gestank, wie ihn Domenico noch nie zuvor in seinem Leben in der Nase gehabt hatte. Der Geruch, der von dem Kadaver ausging, war so durchdringend und abstoßend, dass der Junge sich bald abwenden und entfernen musste, um sich nicht zu erbrechen. Und etwas später geht es nochmal um diesen Gestank. Sie sind dann an einer anderen Stelle, nicht lange, und den beiden zog wieder dieser entsetzliche Gestank in die Nase. Pietro schaute sich um und bemerkte, dass einige Baumstämme mit Gewalt aufgekratzt worden waren und in den Rissen zwischen der zerfetzten Rinde graubraune Haare steckten, lang und dick wie gemachtes Heu. Dann geht es nochmal um den Gestank, und der Vater sagt dann zu dem Sohn, das, was du da riechst, das ist El Diaul. Das ist der Teufel, der so riecht. Also da wird so ein bisschen so gespielt mit diesem uralten Bild des Teufels und diesem Schwefelgeruch, der ihn so umgibt. Und also das ist also der Schriftsteller, der Autor, der macht aus diesen Bären also eine wahrhaftige Bestie.
Ja,
so, ja. Ja. Und dann gibt's noch eine Stelle, die fand ich auch richtig, richtig krass. Das ist wieder so eine Spur, die dieser Bär da so hinterlässt. Sie sind also wieder dabei, so, sie entdecken wieder so einige Spuren, finden Schädel und Wirbelknochen größerer Säugetiere da auf dem Weg. Den größten Eindruck aber machte ihnen, was sie an den Baumstämmen entdeckten. Auf mindestens 2,5 Metern Höhe hingen dort dicke, gräuliche Büschelfell, jenen ganz ähnlich, die sie 2 Tage zuvor neben der ausgeweideten Hirschkuh gefunden hatten. Diese Bestie musste wirklich von gigantischer Größe sein. Ach du großer Gott, Papa, rief Domenico plötzlich. Was ist? Da oben, über ihnen, auf einen Ast in mindestens 4 Metern Höhe gespießt, hing der zerfetzte Leib eines Rehs. Es war ein schauerlicher Anblick, der eine Vorstellung davon gab, über welche Kräfte El Diaul verfügen musste, wenn er ein solch schweres Tier so weit hinaufschleudern konnte.
Also es ist so ein Abenteuerroman ein bisschen.
Ja, auf jeden Fall ist es also sehr archaisch natürlich auch. Ja. Ne? Da ziehen so zwei... Also ein Mann und sein Sohn, sein 12-jähriger Sohn mit einer schweren Waffe durch den Wald, ja, marschieren stundenlang durchs Gebirge, um diesen Bären zu erlegen.
Aber für mich, ne, ist das jetzt schon so, der will jetzt mal zeigen, ich bin hier der Vater und ich bin auch was.
Ja.
Ich muss dir keine runterhauen, sondern ich kann dir mal zeigen, wie das Leben auch sein kann.
Ja, richtig.
Also das ist, und dann diese Annäherung, von der du ja schon gesprochen hattest.
Ja.
Diese die Moral.
Ja, diese Annäherung von Vater und Sohn im Angesicht dieser Todesgefahr. Ne, weil der Junge, der spürt sehr wohl, der merkt halt sehr schnell, was wir hier machen. Ey, wir begeben uns hier in Todesgefahr.
Ja, ja. Und das findet er auch ganz geil.
Ja, also anfangs fand er das echt toll, weil das sind eigentlich genau die Abenteuer, von denen er immer geträumt hat. Mhm. Na, sein Vater nimmt ihn da jetzt mit, aber irgendwann merkt er, was wir hier machen, das ist eine todernste Angelegenheit.
Ja.
Was ihm auch richtig Angst macht, das ist auch richtig schön. Sie begegnen nämlich zuerst einen uralten Freund des Vaters. Der wohnt so, das ist so ein Eremit, Der hat sich dafür entschieden, also in den Bergen zu leben und nur wirklich das, also mit dem auszukommen, was die Natur ihm da gibt. Der lebt da irgendwo in so einer Hütte, kommt eigentlich aus Deutschland, hat sich da aber niedergelassen und ist ein guter Freund, guter Bekannter des Vaters. Und dieser alte Bekannte, der kannte auch natürlich die Frau, der hat die beiden erlebt, als die so gerade so zusammenkamen.
Ja.
Der kennt sich halt mit Bärenjagd aus. Und den suchen sie auf, also bei dem übernachten sie auch so die erste Nacht, da übernachten sie in dieser Hütte. Und der sagt ihnen dann, gibt ihnen das Folgendes mit auf den Weg. Lange bevor ihr dort eintrefft, also wo er den Bär vermutet, hat der Bär eure Anwesenheit schon mitgekriegt und sich darauf eingestellt, euch zu empfangen. Das heißt, eigentlich lauert er euch auf, nicht ihr ihn. Er wird euch besuchen und wie zwei Häschen aufscheuchen. Für euch kommt es darauf an, jeden Augenblick damit zu rechnen und euch sofort zu trennen, wenn er sich zeigt. So verhindert ihr, dass er euch beide jagen kann. Er wird sich einen von euch aussuchen und dann angreifen. Das ist natürlich so diese klassische Geschichte, schaffen Sie es oder schaffen Sie es nicht?
Ja, ich würde nicht fragen jetzt.
Ja, es ist auch so ein bisschen Reinhold Messner, so, ne, allein in den Bergen und mit der Naturgewalt irgendwie klarkommen müssen.
Ja.
Und das liest sich natürlich richtig, richtig spannend.
Nur dann und, merkst du, dass du lebst.
Ja, genau. Und, und der Vater macht dem Sohn auch klar, hier geht es um Sieg oder Untergang, alles oder nichts. Mhm. Ja, und wer mutiger ist, gewinnt. Und er macht dem Sohn klar, also wenn uns der Bär angreift, natürlich, ne, sie beraten dann auch, sie folgen
auch dem,
dann trennen wir uns erstmal und erst dann schießen, wenn der Bär ganz nah an dir dran ist und dann möglichst ins Gesicht. Und nicht schon irgendwie, wenn der noch so 20, 30 Meter weit weg ist, sondern auf Nummer sicher gehen, wer mutiger ist, gewinnt. Je näher du ihn rankommen lässt, umso besser.
Das ist so ein bisschen Moby Dick in den Bergen.
Ja, genau. Genau so ist es auch. Das hat so ein bisschen was davon.
Ja, ja.
Ich habe noch ein Problem gehabt. Ich finde, dass der Sohn zu schnell auch schießen lernt. Mhm. Also sie machen das, ich glaube, Aha. Es gibt so zwei Trainingseinheiten, sage ich jetzt mal so. Da beherrscht der Sohn das schon. Mhm. Und trifft auch schon ganz gut. Finde ich ein bisschen unglaubwürdig. Also
ich weiß nicht,
es ist wahnsinnig schwer.
Ich habe noch nie geschossen.
Es ist wirklich wahnsinnig schwer, so ein Gewehr zu beherrschen. Weil der Rückschlag ist auch enorm. Mhm. Ich meine, der Junge ist 12 Jahre alt.
Klar,
also das ist schon eine wahnsinnige Aufgabe für den, so ein Instrument zu beherrschen.
Du hast ja von Lire gesprochen.
Ja.
Das spielt in den...
In den 60ern.
In 60ern.
Also, okay. Also er bekommt 1 Million Lire, wenn er das Fell des Bären mitbringt. Okay. 1 Million Lire, das waren so, ich hab das mal nachgeschaut, ich habe es nochmal umgerechnet, das waren damals gerade mal 6.400 Mark.
Ja.
Ein Käfer,
auch viel wahrscheinlich.
Ja, ein Käfer hat so 4.500 gekostet, neu. Mhm. Da heißt es aber, ja, damit kannst du wirklich ein neues Leben anfangen. Mit 1 Million Lire, mit 6.400 Mark
in den 60ern. Also als Geldnot macht er das aber
nicht. Er ist halt Tischler, es wird nicht klar, wie beruflich erfolgreich der ist. Ist mir nicht so klar geworden. Aber klar, das ist natürlich ein Anreiz. Ne?
Ja.
Also er will sich schon beweisen und er will da auch Geld für und 1 Million Lire, ja, das ist in den 60ern, ist doch schon ein Wort.
Ja, ja.
Klar, das ist schon ein guter Betrag.
Ja, ja.
Und ja, tolle Story. Ist auch verfilmt worden. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich will den Film auf jeden Fall noch sehen.
Ja.
Weil ich habe mir gedacht...
Ist schon ein bisschen älter, das Buch, ne?
Ja, 4, 5 Jahre alt ist
es. 2017 oder so.
Ja, das ist so eins seiner ersten Bücher, das der Autor geschrieben hat.
Ja. Wie bist du darauf gekommen?
Ja, ich habe ja recherchiert. Also wenn ich jetzt nach Südtirol fahre, was muss ich da lesen? Also ich hätte natürlich auch lesen können Tod im Bozen oder der Tote im ewigen Eis. Das sind also diese klassischen Regio-Krimis, die es so gibt. Die wollte ich aber nicht lesen. Und bin dann so nach relativ intensiver Recherche auf das Fell des Bären gestoßen.
Mhm.
Und das hat mir natürlich eher zugesagt, weil klar, Vater- und Sohn-Geschichte, das ist natürlich ein sehr schönes Motiv.
Ja, toll.
Was wird jetzt aus den beiden? Wie nähern die sich an? Was erfährt der Sohn da auch über seinen Vater? Wie gehen die da jetzt miteinander um und was passiert denen da jetzt so auf dieser Jagd auch natürlich?
Ja, ja.
Das Buch ist relativ kurz, das hast du also schnell durchgelesen. Das sind nicht mal 200 Seiten.
Mhm.
Die Jagd dauert auch so 4 Nächte, also fünf Tage. Aber dann geht die Geschichte noch eine ganze Weile weiter.
Ja.
Die endet jetzt nicht damit, dass
sie eventuell den Bären treffen,
genau, oder nicht? Dass sie den Bären jetzt erlegen, genau. Sondern es geht noch weiter.
Ja.
Wahnsinn, was da körperlich geleistet wird, sage ich jetzt mal. Es wird auch so eine Geschichte geschrieben und deshalb glauben auch die Menschen, dass er für sie eine Gefahr ist, weil der so völlig schmerzbefreit durch so ein Dorf so läuft, zu einem Brunnen geht und das Wasser da zu trinken. Mhm. Also der ist da völlig furchtlos, geht auch auf Tuchfühlung.
Aber das sagt man ja Bären sowieso nach. Also wenn die einmal sowas gemacht haben, dann Zeltlager und so machen sie zu klein Holz.
Ja, das sagt auch der Freund zu ihnen, weil die haben so ein Bundeswehrzelt dabei und sagt, in so einem Zelt wollt ihr übernachten, das könnt ihr mal ganz schnell vergessen, wenn der kommt, der macht aus eurem Zelt Kleinholz. Das ist ein Tatzenhieb und euer Zelt ist weg. Ja. Deshalb empfiehlt er ihnen auch, ich kenne eine Hütte, die ist da und da, da müsst ihr einkehren. Da stehen auch meine Initialen noch dran, habe ich vor etlichen Jahren, habe ich die mal da eingeritzt. Mhm. Die ist da und da und da müsst ihr. Ja. Ihr müsst in solchen Hütten übernachten, sonst habt ihr keine Chance.
Okay, spannend. Wird die alle so aufgebaut, als seien sie auf einem Höllenfahrtskommando?
Ja, natürlich. Es ist ein Himmelfahrtskommando.
Himmelfahrtskommando.
Ja. Es ist ein echtes Himmelfahrtskommando, dem sich Vater und Sohn da aussetzen. Also kann ich das, also im Gegensatz zu Klausen, kann ich das Feld des Bären
das wirklich, hast du, glaube ich, sehr deutlich gemacht.
Wirklich unbedingt empfehlen.
Wenn man in Spitzberg ankommt, ne? Ich habe so ein bisschen Familie in Norwegen, in Nordnorwegen. Und mein Bruder ist da oft. Und wenn du in Spitzbergen vom Schiff gehst, kriegst du erstmal eine Waffe, weil da Eisbären sind.
Ehrlich?
Ja.
Hast du eine Waffe bekommen?
Nein, ich war da nicht. Aber ich weiß, dass das so ist. Mein Cousin hat da lange gelebt und kommt jetzt, glaube ich, wieder. Und der hat das erzählt. Und das ist da ganz normal. Du darfst nur in absoluter Notwehr schießen. Es gibt nicht viele Eisbären und es gibt auch nicht so viele Bären mehr. Ja. 60er Jahre kann doch was anderes gewesen sein, weiß ich nicht. Aber das sind halt aggressive Tiere. Das muss man, so schön sie aussehen und so toll sie auch irgendwie sind. Aber sie greift dich auch an.
Krass.
Gerade wenn sie Hunger haben.
Das Buch hat mich auch schon allein schon durch die Sprache tatsächlich mehr überzeugt als Andreas Meyer, weil es ist halt so straight erzählt.
Ja.
Wenn Andreas Meyer seine Geschichte ein bisschen straighter erzählt hätte,
wäre sie gut.
Dann wäre sie richtig, richtig gut geworden und auch noch so ein, zwei Sachen mal aufgeklärt hätte. Aber das ist halt die Stärke von Das Fell des Bären. Das ist so eine ganz glasklare, direkte Geschichte. Ja. Direkt erzählt, straight erzählt. Zack und fertig. Mhm. Ohne diese ganzen Schnörkel. Da gehen Vater und Sohn gehen los,
um einen Bären zu
töten. Um eine Bestie zu töten.
Aber es ist ein Bär.
Ja, ein Bär. Genau. Es ist immer noch ein Bär.
Ja. So. Okay. Ich würde sagen, das war's für heute.
Schön, dass ihr erstmal wieder mit uns ausgehalten
habt. Dann lesen wir mal schön weiter. Ne? Ja. Viel Spaß.
Viel Spaß euch auch beim Lesen und
hinterlasst eure Kommentare.
Ja, unbedingt. Macht es gut.